Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Falls Ihnen das wie mir geht und Sie regelmäßig verwirrt im Buchladen stehen oder verwirrt durch die App Ihrer Bibliothek scrollen, es gibt Hilfe. Die neue Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur ZDF, die Zeit, wir sagen Ihnen, welche neuen Sachbücher sich gerade besonders lohnen. Jeden Monat wählt eine Fachjury aus den neuen Büchern der Saison 10 auf diese Liste. Jetzt gibt's die neue Ausgabe für den Monat Mai und die ersten drei Plätze sind neu. Kurzer Blick auf die Liste gemeinsam mit Jurymitglied René Agiga. Herr Agiga, Platz 1 ist ein Buch von Wolfgang Schäuble, Erinnerungen. Das ist so ein typisches Politikerbuch auf dieser Liste. Das ist doch eher ungewöhnlich, oder? Was hat Wolfgang Schäuble oder was haben seine Erinnerungen, dass sie dort gelandet sind?
Ja, also glaube ich auch, dass das eher ungewöhnlich ist, denn so Sachbuchkritikerinnen und Kritiker, die schalten reflexhaft, würde ich sagen, erstmal ab, wenn sie so ein Politikerbuch sehen, weil das ganz oft was auch mit Wahlkampf zu tun hat oder mit Personality Marketing oder sowas und deswegen nicht so interessant. Wolfgang Schäuble, seine Erinnerungen, die sind eine Ausnahme, würde ich sagen, eine Ausnahme, die ganz viel einfach mit seiner Person zu tun hat. Ich glaube, Wolfgang Schäuble kann man ohne Probleme als Ausnahmepolitiker der Bundesrepublik bezeichnen, in vielen Hinsichten. Und das Offensichtlichste, glaube ich, ist, dass er so viele, viele Jahrzehnte lang zum quasi Inventar der ersten Reihe der bundesrepublikanischen Politik gehörte, also seit 1984 wirklich erste Reihe. Da ist er Kanzleramtsminister in der Regierung Kohl geworden. Und diese Erinnerungen, die versprechen und lösen das eben auch ein, dass man dann über all diese Jahrzehnte so eine Art von die Wahrheit erfährt, also zumindest im Sinne von seine Wahrheit. Vielleicht nur ganz kurz zwei Höhepunkte in seinem Politikerleben. Das eine ist, wie er den Einigungsvertrag ausgehandelt hat 1990, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Die Spendenaffäre der CDU Ende der 90er Jahre, als er auch kurz Vorsitzender der CDU gewesen ist. Und vielleicht auch sehr interessant in diesen Erinnerungen sein Blick auf die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel 2015, 2016. Und insgesamt glaube ich, dass so haltungsmäßig sehr interessant ist in dem Buch, dass man da einen Politiker liest, der sowohl mit den Grünen im Gespräch geblieben ist, als auch mit der AfD. Und das kann man sich heute gar nicht so lange nach seinem Tod kaum noch vorstellen, dass das eigentlich möglich ist.
Also das ist Platz 1 auf unserer Sachbuchbestenliste, neu auf der Liste. Platz 2 ist auch neu. Das Buch hat den Titel Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. Was?
Ja, also ich vermute hinter ihrem Was dieser Frage steckt die Anspielung darauf, dass dieser Titel relativ abstrakt ist. Genau, abstrakt im Sinne von auf der einen Seite steht dieses Wort Verletzlichkeit, auf der anderen Seite steht das Wort Freiheit und die Autorin Frauke Rostalski macht einen Gegensatz daraus aus diesen beiden abstrakten Worten. Und wenn man das ein bisschen konkreter machen will, dann kann man denken an politische Debatten beispielsweise natürlich vor allem um die Pandemie und die Maßnahmen gegen die Pandemie. Man kann denken an die Debatten um sowas wie das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, beispielsweise aber auch die ewige Debatte um, wie schütze ich Diskriminierte, also wie schaffe ich Gesetze zu schaffen, um Einzelne zu schützen, um Einzelne, die zumindest sich selbst oder nach Meinung auch vieler Beobachter als verletzlich gelten. Und Frau Korostalski ist Rechtsprofessorin, Juristin und ich würde sagen, man kann das Buch insgesamt so zusammenfassen, dass es ein Plädoyer dagegen ist, gesetzliche Maßnahmen, politische Maßnahmen gegen den Schutz von Einzelnen zu ergreifen, zumindest auf so eine allgemeine Weise, weil sie da eher die Gefahr erkennt, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
Bei dem Titel auf Platz 3 ist ein bisschen klarer auf den ersten Blick, worum es geht. Es geht um Fehlgeburten. Mutter ohne Kind heißt das. Das ist ein journalistisches Thema. Wie wird das in diesem Buch behandelt?
Ja, das ist genau. Das ist auf eine Weise totaler Kontrast, dieses Buch, denn das ist super konkret. Eva Lindner heißt die Autorin, Journalistin. Da geht es um Fehlgeburten. Die Autorin nimmt wieder was sehr Konkretes, sich selbst ins Spiel, denn sie hat eine Fehlgeburt erlitten. Und das Buch besteht daraus, dass sie einerseits ganz viel Wissen anhäuft über das Thema Fehlgeburt. Von Anwältinnen, von Gynäkologinnen, von einer Reihe von Expertinnen. und das auch verwebt mit konkreten Leidensgeschichten oder Erlebensgeschichten von Schwangeren. Und dadurch, dass das eben gar keine vereinzelten Fälle sind, sondern sie beispielsweise die Statistik klar macht, dass jede dritte Frau, jede dritte schwangere Frau eine Fehlgeburt erleidet, ist klar, dass das ein Thema von gesellschaftlicher Bedeutung ist. Auf eine Weise kann man sagen, dass sie, dadurch, dass sie dieses Thema politisch macht, eigentlich sogar ein Fall ist für Frauke Rostalski. Es geht um das Thema von Verwundbarkeit auch an diesem konkreten Beispiel.
Am anderen Ende der Liste haben wir auf Platz 7 und auf Platz 9 zwei Biografien von zwei großen männlichen Autoren, Habermas und Klaus Mann. Wie funktionieren die?
Ganz kurzer Blick darauf. Genau, das sind zwei eher zunächst mal klassische Gegenstände im Sinne von, es sind zwei Anführungsstriche alte weiße Männer, die da besprochen werden. Klaus Mann einerseits, Jürgen Habermas andererseits. Ich finde ganz schön und bemerkenswert, dass diese beiden Biografien extrem unterschiedlich funktionieren. Thomas Medicus hat Klaus Mann porträtiert, sehr umfangreiche, sozusagen erschöpfende Biografie über diesen Sohn von Thomas Mann, der gegen die Nazis gekämpft hat, der selbst Schriftsteller gewesen ist, der mit seiner Schwester Erika ganz eng war, der ein aufregendes, auch sexuelles Leben geführt hat, der Drogenjunkie abhängig gewesen ist. Man kann dieses dicke Buch, wenn man so will, als Psychogramm lesen, weil da all diese Aufregung, alleine schon wie viel der um die Welt gereist ist, Amerika, Europa und so weiter, versucht eben einer Deutung zuzuführen. Auf der anderen Seite Philipp Felschs Buch über Jürgen Habermas ist so ein bisschen entfernt von seinem Gegenstand Jürgen Habermas. Entfernt in einem sehr, sehr guten Sinne. Wer jemals versucht hat, einen Habermas-Text zu lesen, egal ob einen kurzen Artikel über die Ukraine jüngst oder ein dickes, zweibändiges, theoretisches Hauptwerk von ihm, weiß, dass Habermas-Texte trocken, trocken, trocken sind.
Schön, dass Sie versuchen sagen.
Ja, genau. Und Philipp Felschs Buch ist das Gegenteil. Das ist tatsächlich sehr, sehr leichtfüßig und versucht gar nicht so sehr ins Innere dieses Werks zu dringen, sondern ich würde sagen, der unternimmt den Versuch, Jürgen Habermas als Diskussionsteilnehmer in der Bundesrepublik zu beschreiben, sodass man mit diesem Buch einerseits eine Geschichte von Jürgen Habermas geliefert kriegt, andererseits aber eben auch eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik, Stichworte von 68 bis zur Diskussion Krieg in der Ukraine. Und das ist ausgesprochen lustvoll zu lesen.
Jurymitglied René Agiger hat uns die neue Sachbuchbestenliste für den Mai vorgestellt. Das ist eine gemeinsame Liste von Deutschlandfunk Kultur, dem ZDF und der Zeit. Und die komplette Liste, die finden Sie auf unserer Internetseite.